Also gestern haben sich um 17 Uhr Ortszeit in Diyarbakir, sozusagen der inoffiziellen kurdischen Hauptstadt, die Vertreter von allen kurdischen, zivilgesellschaftlichen und auch politischen Organisationen getroffen. Also zum Beispiel die Vorsitzenden von der Demokratischen Partei der Völker, HDP, die Sprecher der kurdischen Frauenbewegung, aber auch der zivilgesellschaftlichen Dachorganisation DTK. Und zusammen mit allen gewählten Bürgermeistern, Stadträten und auch Parlamentsabgeordneten wurde eine Erklärung verlautbart, in der auf die aktuelle Situation eingegangen wurde.
Das klingt jetzt eigentlich nach einem positiven Ereignis, auch dass sich da die Oppositionellen zusammentun. Wie kann man denn das Ereignis bewerten und erfährt das dann auch entsprechende Resonanz?
Also es ist natürlich nur ein Teil der Opposition in der Türkei, und zwar ist es der Teil der kurdischen Freiheitsbewegung, der zusammen verbündet ist mit der eher antinationalistischen türkischen Linken. Es gibt natürlich rein formell im türkischen Parlament noch zwei andere Oppositionsparteien. Das sind einmal die faschistischen Grauen Wölfe, MHP, und die sogenannten, sogenannten Sozialdemokraten der JHP, die eigentlich ja auch in Opposition zur AKP stehen, aber seit dem 15. Juli, seit dem Putschversuch in der Türkei, in einer Art Nibelungentreue zur AKP halten und alles gutheißen, was diese so macht. Aber natürlich ist es prinzipiell erstmal schön und gut, wenn die kurdische Freiheitsbewegung sich so geschlossen zeigt und in einer Erklärung, die auch nur sehr kurz war, die war vielleicht 2-3 Seiten lang, ihre aktuelle Haltung darstellt, wie die Probleme zu lösen sind.
Inwiefern kann man denn dieses Treffen auch als Zeichen deuten, dass sich da Widerstand seitens der demokratischen und kurdischen Opposition regt und vielleicht auch manifestiert?
Also vielleicht gehe ich da am besten mal darauf ein, was überhaupt in dieser Erklärung gesagt worden ist. Und zwar wurde gesagt, dass der Schlüssel für einen Frieden bzw. der Schlüssel für Friedensgespräche, für die Aufnahme von solchen in Imralı sitzt. Und zwar Imralı ist eine Gefängnisinsel in der Nähe von Istanbul. Dort sitzt seit mehr als 17 Jahren in Einzelhaft der Gründer und Vorsitzende der PKK, Abdullah Öcalan, der sozusagen eine maßgebliche Rolle spielen wird und muss in einem hoffentlich kommenden Friedensprozess. Und das Problem ist, dass seit mehr als 500 Tagen dieser Mensch in einer kompletten Isolation sitzt und überhaupt nicht bekannt ist, ob er noch lebt, wie es ihm gesundheitlich geht und wie denn seine Haltung zu den Entwicklungen in der Türkei und Nordkurdistan ist. Und die Vermutung ist, viele Experten schätzen es so ein, dass diese Isolation seitens der AKP-Regierung extra aufrechterhalten wird, weil Öcalan einen Friedensaufruf machen würde und die beiden Seiten zu einem Waffenstillstand aufrufen würde. Dies liegt aber nicht im Interesse der AKP-Regierung und deshalb wird diese Isolation, diese menschenunwürdige Isolation aufrechterhalten.
Die kurdische Bewegung, das ist ja auch eine, die besonders unter dieser repressiven Politik Erdogans leidet und da betroffen ist. Also die kurdische Bewegung in der Türkei, da leidet sie ja unter Kriminalisierung und Unterdrückung. Und seit Monaten wird da ja auch Bürgerkrieg gegen die kurdische Bevölkerung geführt. Seit dem Einmarsch der Türkei in Syrien werden nun auch die syrischen Kurden in Rojava direkt bedroht. Wie ist eigentlich das Verhältnis da zwischen den Kurden in der Türkei und den syrischen Kurden? Kann man da von so einem gemeinsamen Kampf sprechen? Wie steht denn die kurdische Bewegung in der Türkei zur Revolution in Rojava?
Man kann eigentlich sagen, dass es sehr viele Ähnlichkeiten bestehen, da man diese Unterscheidung syrische Kurden und türkische Kurden ja nur trifft als Ergebnis des Ersten Weltkrieges, als diese Länder oder diese Grenzen mit dem Lineal gezogen worden sind und dort teilweise Städte, zum Beispiel Nusaybin, in der Mitte halbiert worden sind und dann auf einmal ein Teil der kurdischen Stadt war türkisch und ein Teil der Stadt war syrisch. Und deshalb kommt es dazu, dass viele Mitglieder der kurdischen Freiheitsbewegung, die in der Türkei leben, ganz, ganz viele Verwandten, Onkel, Tanten etc. haben, die auf der syrischen Seite Kurdistans leben. Das heißt, man kann da eigentlich keine Unterscheidung treffen und deshalb ist auch die Unterstützung für die Revolution in Rojava seitens Nordkurdistan extrem hoch. Also seien es Spenden, seien es Klamotten, Essen, aber diese Unterstützung geht auch so weit, dass viele kurdische Jugendliche, die in der Türkei bzw. Nordkurdistan groß geworden sind, auch zum Kämpfen gegen den IS und gegen andere Kräfte sich den kurdischen Volksverteidigungseinheiten oder den Frauenverteidigungseinheiten JPG oder JPG in Nordsyrien bzw. Rojava anschließen. Und insofern kann man sagen, dass das ein gemeinsamer Kampf ist und diese Entwicklungen in Rojava auch die Kurden in der Türkei sehr viel Hoffnung geben und sehr viel Aufschwung geben, was natürlich auch dazu wieder führt, dass die Türkei mit großer Sorge auf diese Entwicklung schaut.
Wie sieht denn dann eigentlich auch die Situation in Serablus aus, also der Stadt, die kampflos vom IS an die islamistischen Gruppierungen unter Führung der Türkei übergeben worden ist? Kann man da wirklich von einer Befreiung sprechen?
Also ganz und gar nicht. Also viele Leute sprechen davon, dass es einfach eine Wachablösung stattgefunden hätte von den Islamisten und Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staates hin zu anderen Islamisten, zum Beispiel von Ahrar al-Sham oder der Senki-Gruppe, die diesmal unter der direkten Protegierung der Türkei mit Panzern und Luftunterstützung und Haubitzenfeuern die Stadt eingenommen haben. Wobei man, wenn man davon spricht, dass sie eingenommen wurde, geht man ja von einem Kampf aus. Aber wie du schon gesagt hast, die Stadt wurde ohne jegliche Kämpfe eingenommen und deshalb war das einfach eine Wachablösung. Und es kommen jetzt schon erste Berichte von Zivilisten oder von vor allem von Frauen, die aus der Stadt geflohen sind, dass die Regeln, zum Beispiel kein Rauchen oder Verschleierungszwang, und zwar nicht nur einfaches Kopftuch, sondern mit schwarzen Chadors, dass diese Regeln, die unter dem IS gegolten haben, nun auch unter der Führung der neuen islamistischen Besatzer dort gelten. Also deshalb ist von Befreiung zu sprechen wirklich ein sehr euphemistischer Begriff.
Eine rundum kritische Situation kann man da, denke ich, ruhig sagen. Was ist denn dann eigentlich in diesem ganzen Geflecht die Rolle der internationalen Akteure, vor allem auch der deutschen Regierung?
Also Deutschland, das nervt mich mittlerweile wirklich, weil Deutschland steht in einer Art Nibelungentreue hinter der AKP-Regierung. Einzelne Politiker dürfen vielleicht mal einen kritischen Satz sagen, aber an der generellen Linie wird nicht gerüttelt. Nach dem Einmarsch letzte Woche Mittwoch hat die Bundesregierung nur gesagt, Zitat, wir verstehen die legitimen Sicherheitsbedürfnisse der Türkei, Punkt. Damit legitimieren sie diese Besatzung eines fremden Landes. Das spricht auch für viele andere internationale Kräfte. Natürlich die Hauptakteure Russland und USA. Diese ist sehr schwierig einzuschätzen, weil die USA zum Beispiel beim Einmarsch der Türkei Luftunterstützung gegeben haben für die türkischen Truppen und die dschihadistischen Kräfte, aber auf der anderen Seite natürlich auch Luftunterstützung geben für die kurdischen Kräfte. Und das ist momentan ein gewisser Eiertanz der USA, um dort beide Akteure, einmal die Kurden und die kurdischen Genossinnen, bei der Stange zu halten, aber auch die Türkei nicht so sehr in die Arme Russlands zu treiben. Und deshalb ist gerade nicht offen, in welche Richtung die Entwicklung gehen wird. Aber eins ist klar, dass dieser Einmarsch für eine wahnsinnige Befeuerung des Konfliktes und zu einer Ausweitung des Krieges führen wird.
Also von deutscher Regierungsseite kann man ja nicht viel erwarten, aber wir hier in Deutschland sitzen ja auch oft zu Hause und würden da gerne irgendwie was unternehmen, um den Kampf der progressiven demokratischen Bewegung in Syrien zu unterstützen, aber man bleibt dann doch meistens nur wütend und verzweifelt zurück und kann nicht viel tun. Gibt es denn irgendwie was, was man machen kann, um die Revolution in Rojava und den Kampf der Kurden und Linken auch in der Türkei zu unterstützen?
Also wütend bin ich auch, aber bei mir führt diese Wut nicht zur Resignation, sondern zu Aktivismus. Was wir ganz konkret machen können in Deutschland ist zum Beispiel endlich gegen Waffenlieferungen in die Region und vor allem an die türkische Regierung einzutreten. Was wir gesehen haben, ist, dass vor allem deutsche Leopardpanzer und Mercedes-Truppentransporter geholfen haben bei dem Einmarsch in Nordsyrien. Und somit trifft uns auch eine direkte Schuld. Und das können wir hier konkret im Land verhindern. Vor allem am heutigen 1. September, dem weltweiten Friedenstag. In München zum Beispiel, ich rufe gerade aus München an, werden wir heute vor Krauss Maffei, vor dem Rüstungskonzern Krauss Maffei, eine große Kundgebung machen, um eben genau gegen diese Unterstützung der deutschen Rüstungsindustrie für den türkischen Krieg zu protestieren. Und ich denke, das kann man überall in Deutschland machen, weil es gab ja diese Kampagne, Krieg beginnt hier, und hier können wir ihn auch stoppen, und das ist unsere Aufgabe.